Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Reckers ist im Studio. Guten Tag. Der neue Berliner Senat ist seit 4 Wochen im Amt. Der regierende Bürgermeister hat eine erste Regierungserklärung abgegeben. Wir schauen gleich darauf, in welche Zukunft die Hauptstadt steuern könnte. Die Erdgaspipeline Nord Stream 2 ist seit Russlands Angriff auf die Ukraine endgültig stillgelegt. Und die Klimaschutzstiftung in Mecklenburg-Vorpommern, die ganz offensichtlich die Finanzierung absichern sollte, kommt aus den Skandalen nicht raus. Auch dazu gleich mehr. Und der Brandanschlag von Solingen auf ein Wohnhaus mit türkischstämmigen Familien jährt sich zum 30. Mal. Auch das ein Thema unserer Sendung. Seit 4 Wochen ist die neue Berliner Landesregierung, also der Berliner Senat, jetzt im Amt. Die Koalition aus CDU und SPD unter dem neuen regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Nach dem Wahldesaster vom September, der Wiederholungswahl für das Berliner Abgeordnetenhaus und dem Wechsel von einer rot-grün-roten zu einer CDU-geführten Regierung gibt es einige Erwartungen. Die Hauptstadt hat einen Ruf weg als schlecht organisiert, schlecht verwaltet. Auf dem Amt muss man zum Teil monatelang auf einen Termin warten. Der Wohnungsbau stagniert, Parks sind zunehmend vermüllt. Heute nun hat Kai Wegner seine erste Regierungserklärung vor dem Abgeordnetenhaus gehalten und damit die großen Linien seiner Politik skizzieren wollen. Unsere Landeskorrespondentin für Berlin hat der Rede und der nachfolgenden Debatte zugehört. Claudia van Laak, welche neuen Akzente hat Kai Wegner denn im Vergleich zu der rot-grün-roten Vorgängerregierung gesetzt?
Also er hat eine Menge versprochen in seiner ersten Regierungserklärung. Das Beste für Berlin und das alles ganz schnell. Also eine Verwaltungsreform, die soll so schnell wie möglich angegangen werden. Dann hat auch die Regierung schon gehandelt. Und zwar hat die neue CDU-Verkehrssenatorin angewiesen, dass die den Fußgängern und Fahrradfahrern vorbehaltene Friedrichstraße jetzt wieder für den Autoverkehr freigemacht wird. Ein ganz klarer Akzent in der Verkehrspolitik. Und Wegner hat dazu heute gesagt, Berlin ist eine Weltstadt und kein Bullerbü. Wegner will die gespaltene Stadt wieder einen, sagte er. Und weiter?
Wenn ich mir aktuelle Umfragewerte anschaue, insbesondere in den neuen Ländern, wenn ich mir nach der Wahl anschaue, wie viele Berlinerinnen und Berliner noch Vertrauen in Parteien und Politik haben, dann sollte uns das gemeinsam nachdenklich stimmen. Und wir werden dieses Vertrauen nur zurückgewinnen, wenn wir an den Problemen dieser Stadt arbeiten, hart arbeiten und die Menschen spüren, dass wir es ernst meinen, meine Damen und Herren. Und diese Koalition und dieser Senat meint es ernst.
Soweit Kai Wegner, CDU, in seiner ersten Regierungserklärung.
Also deutliche Worte von Wegner. Nun hat die schwarz-rote Koalition ja nicht gerade unter den günstigsten Vorzeichen begonnen. Wegner wurde erst im 3. Wahlgang zum Bürgermeister gewählt. War das heute Thema für die Opposition?
Na klar, das hat sich die Opposition nicht entgehen lassen, in erster Linie die Linke. Denn die AfD hatte ja nach der Wahl behauptet, sie habe Kai Wegner ins Amt gehoben. Das lässt sich nicht beweisen, es ist ja eine geheime Wahl. Allerdings, was klar ist, es gab innerhalb der SPD einige Abweichler, die Wegner ihre Stimme verweigerten. Und deshalb ist auch die Fraktionsvorsitzende der Linken, Anne Helm, heute die SPD angegangen, also ihren früheren Koalitionspartner. Der Vorwurf?
Ihr habt der AfD den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Das hat zur Normalisierung der Demokratiefeinde beigetragen. Es ist am Ende völlig egal, ob die Legende, die sie spinnen, wahr ist oder nicht. Ihr habt dafür gesorgt, dass sie diese Legende erst spinnen können.
Linke und Grüne haben einen weiteren wunden Punkt Wegners ausgenutzt. Hatte seine CDU doch im Wahlkampf eine Großspende angenommen eines Bauunternehmers in Höhe von 820.000 Euro. Und dieser Bauunternehmer, der hat zunächst behauptet, diese Spende mit einer Forderung verknüpft zu haben. Und zwar die Bedingungen für behinderte Kinder zu verbessern. Das könnte also möglicherweise eine unzulässige Spende gewesen sein. Prüft jetzt die Bundestagsverwaltung. Und dazu sagte der grüne Fraktionschef Werner Graf.
Das Ganze stinkt zum Himmel. Denn würde ich wirklich, wie behauptet, um die armen Kinder gehen, dann fragt man sich schon, wieso diese 800.000 Euro nicht direkt an Organisationen gespendet wurden, bei denen das Geld auch bei diesen Kindern direkt ankommt.
Also diese Spende, die belastet schon den Start der neuen Regierung, kann man sagen.
Wie hat sich denn eigentlich überhaupt Franziska Giffey verhalten, die ehemalige regierende Bürgermeisterin bei dieser Regierungserklärung? Sie musste sie ja heute als Senatorin mit anhören. Dabei hätte sie ja eigentlich mit Rot-Grün-Rot weiter regieren können.
Ja, das war wirklich interessant zu beobachten und ich hätte wirklich gerne heute in ihren Kopf hineingeschaut. Was geht da vor in der Vorgängerin von Kai Wegner? Sie sagten es, sie hätte ja jetzt die Regierungserklärung halten können, theoretisch. Stattdessen ist Giffey ja einen Schritt zurückgetreten, ist jetzt Wirtschaftssenatorin. Sie war wirklich sehr still, heute Vormittag sehr ernst und ist sie immer sehr munter und scherzt. Also vermutlich denkt sie auch schon an den morgigen SPD-Landesparteitag. Das könnte eine heftige Debatte werden über den Kurs der Sozialdemokraten. Teile der Partei wollen Giffey loswerden. Dazu gehören die Grünen. Nein, Entschuldigung, dazu gehören die Jusos. Sie fordern eine Trennung von Amt und Mandat und Giffey wäre dann nicht morgen beim Parteitag, aber beim nächsten Parteitag ihren Job als Landesvorsitzende los.
Dankeschön. Unsere Landeskorrespondentin aus Berlin war das, Claudia van Laak. Rund um die skandalumwitterte Klimaschutzstiftung in Mecklenburg-Vorpommern gibt es neue Vorwürfe. Diese Klimaschutzstiftung steht stark in der Kritik, weil sie zu großen Teilen mit russischem Geld finanziert worden ist und als Instrument galt, die russische Erdgaspipeline Nord Stream 2 hin zur Ostseeküste fertigzustellen, unter Umgehung von US-amerikanischen Sanktionen gegen Russland. Die SPD-geführte Landesregierung, die die Stiftung ins Leben gerufen hat, muss sich wiederum die Kritik gefallen lassen, aus Interesse für die regionale Wirtschaft Russland Tür und Tor für wirtschaftspolitische Einflussnahme geöffnet zu haben. Mittlerweile wird die Affäre aufgearbeitet in einem Untersuchungsausschuss im Landtag in Schwerin. Und da werden jetzt neue Vorwürfe laut gegen den ehemaligen Energieminister und jetzigen Innenminister Christian Pegel von der SPD. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann berichtet.
Es ist bei weitem nicht die erste und schon gar nicht die letzte kleine Anfrage aus den Reihen der Grünen Landtagsfraktion, die sich um die Rolle der MV-Landesregierung im Zusammenhang mit der Klimastiftung MV dreht. Jene war Anfang 2021 von der SPD-geführten Landesregierung ins Leben gerufen worden, ohne Gegenstimme des damaligen Landtages und auch mit der politischen Rückendeckung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU. Federführend für die Landesregierung und zumindest teilweise in enger Abstimmung mit dem Hauptstifter Nord Stream 2 AG bastelte der einstige Rechtsanwalt und damalige Energieminister Christian Pegel, SPD, an dem Stiftungskonstrukt. Das sollte mit einem eigens eingerichteten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb helfen, die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland bis zum Greifswalder Bodden fertigzustellen und die daran beteiligten Privatunternehmen vor angedrohten US-Sanktionen zu schützen. Die kleine Anfrage, die der Abgeordnete Hannes Damm also im Frühjahr 2022 an die Landesregierung schickt, beinhaltet 8 Fragen rund um Akteure, Treffen und Korrespondenzen im Kontext der Klimastiftung. Frage 4 lautet zusammengefasst:
Welche Informationen liegen der Landesregierung seit welchem Zeitpunkt zum Unternehmen Rokai GmbH und seinen Vorläufern vor? Bitte alle Dokumente, Treffen, Korrespondenzen und weitere Informationen einzeln unter Angabe des Datums aufschlüsseln.
Am 30. März 2022 antwortet stellvertretend für die Landesregierung Christian Pegel. Der Sozialdemokrat ist nunmehr Innenminister. Zu Punkt 4 heißt es:
Der Landesregierung liegen hierüber keine Informationen vor.
Dabei wird die Rokai GmbH bereits 10 Tage nach der Gründung der Klimaschutzstiftung im Januar 2021 gegründet. Wenig später erhält sie 36 Millionen Euro von der Nord Stream 2 AG über den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Klimastiftung. Das Unternehmen pachtet von der Hansestadt Rostock Flächen eines wenig bekannten städtischen Industriehafens und baut einen Kai aus. Dort wird Schüttgut gelagert und zu jenen Verlegeschiffen auf See transportiert, die die Röhren für das letzte noch offene Teilstück der Nord Stream 2 Pipeline bei Bornholm auf den Ostseegrund bringen. konnten der Schweriner Landesregierung, die sich stets für Nord Stream 2 stark gemacht hatte, tatsächlich keinerlei Informationen über Rokai vorliegen? Die Grünen bezweifeln das und durchsuchen das riesige Konvolut an Dokumenten und ausgedrucktem E-Mail-Verkehr, das die Landesregierung dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in den zurückliegenden Monaten übersandt hat. Sie finden klare Hinweise darauf, dass zumindest im damals von Christian Pegel geleiteten Energie- und Verkehrsministerium Informationen über die Rokai GmbH vorlagen, darunter eine Präsentation der Firma. Aus einer E-Mail an die Staatskanzlei, die die Beantwortung der Grünen-Frage koordiniert, geht zudem hervor, dass der heutige Innenminister damit einverstanden war, einen entsprechenden Passus in der Beantwortung wegzulassen.
Es ist also praktisch eine Lüge, die da mitgeteilt worden ist,
erklärt der Landtagsfraktionschef der Grünen im NDR-Regionalfernsehen. Harald Terpe verweist darauf, dass eine Landesregierung kleine Anfragen vollständig und wahrheitsgemäß beantworten muss. So schreibt es die Landesverfassung vor.
Und ein Innenminister ist auch gleichzeitig Verfassungsminister. Und das führt bei uns zu der Forderung, dass der Minister Pegel zurücktreten muss.
Tatsächlich steckt der Sozialdemokrat in Schwierigkeiten, denn er hat die Kleine Anfrage in diesem Punkt falsch beantwortet. Rücktrittsforderungen weist Christian Pegel dennoch zurück. Die Anpachtung eines Grundstückes in Rostock durch ein Unternehmen namens Rokai sei zum Zeitpunkt der Kleinen Anfrage im Frühjahr 2022 lange bekannt gewesen, sagt er. NDR und Ostsee-Zeitung hätten ja schon ein Jahr zuvor darüber berichtet. Darüber hinausgehende Informationen lagen der Landesregierung nicht vor, so der Minister.
Der Vorwurf, den ich vernommen habe, ist, dass die Landesregierung in einer Kleinen Anfrage wissentlich und willentlich Informationen vorenthalten habe. Und das habe ich am Wochenende schon zurückgewiesen, das kann ich zum Glück auch nach dem Wochenende.
Die CDU regierte Mecklenburg-Vorpommern zur Zeit der Stiftungsgründung noch als Koalitionspartnerin der SPD mit. Nun sitzt sie in der Opposition. Noch macht sie sich die Rücktrittsforderung nicht zu eigen, findet aber, dass sich, Zitat, der Verdacht auf eine gemeinschaftliche Verabredung zur willentlichen Täuschung des Parlaments durch Mitglieder der Landesregierung erhärtet. So wurde nun bekannt, dass die Landesregierung 2021 nicht nur von der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Rostock und der Rokai GmbH wusste, sondern ihr sogar formal ihren Segen erteilt hatte. Und wenn an dieser Stelle gelogen wurde, so die Frage der Opposition, an welcher noch?
Dem Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern wird vorgeworfen, gelogen zu haben. Aus Schwerin berichtete unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Es ist schwer vorstellbar. Auf einmal brennt das eigene Zuhause lichterloh, mitten in der Nacht. Eine Mutter wirft ihr eigenes Kind aus dem Fenster, um es zu retten. 5 Menschen können den Flammen nicht entkommen und sterben. Wegen Brandstiftung verurteilt wurden junge Männer aus der Nachbarschaft, die der Neonazi-Szene zugerechnet wurden. Am Montag jährt sich zum 30. Mal der Brandanschlag von Solingen. Er gilt als trauriger Höhepunkt einer Reihe rechtsextremistischer Anschläge in der Bundesrepublik in den Jahren nach der Wiedervereinigung. Bei den betroffenen Familien Gensch und Inge hat er zu unermesslichem Leid geführt. Er hat vor allem die deutsch-türkische Community tief erschüttert und auch international für viel Aufsehen gesorgt. Inzwischen wächst eine Generation heran, die den Anschlag nur noch aus Erzählungen kennt. Felicitas Böselager hat sich angeschaut, wie er trotzdem in Erinnerung bleiben kann.
Gürsün,
Hatice,
Gülistan,
Hülya,
Saime.
Das sind die Namen der 5 Frauen und Mädchen, die bei dem rassistischen Brandanschlag in Solingen vor 30 Jahren ums Leben kamen. Vorgetragen von Schauspielern und Schauspielerinnen im Schauspielhaus Düsseldorf. Ganz in Schwarz gekleidet stehen sie auf einem Podium vor 175 Kindern und Jugendlichen aus Solingen, Dortmund, Mülheim und Köln. In einem kurzen Theaterstück erinnern sie an den Brandanschlag. Im Publikum sitzt auch die 17-jährige Adenisa Rugova aus Mülheim.
Wir haben teilweise auch geweint, als zum Beispiel dieses Theaterstück vorgespielt wurde. Es hat halt einfach total mitgenommen und man denkt sich halt, was passiert als nächstes.
Überlegt Adenisa. Den ganzen Schultag hat sie sich mit dem Brandanschlag in Solingen und mit Rassismus in Deutschland beschäftigt. In Podiumsdiskussionen, Workshops und in dem Theaterstück geht es auch darum, wie Gedenken in Zukunft aussehen kann. Zu Beginn des Tages erzählt Özlem Genç davon, wie der Anschlag ihre Familie geprägt hat. Sie selbst wurde 6 Jahre später geboren. Genç habe sich lange gewundert, weshalb sie beispielsweise auf ihren Nachnamen angesprochen wird.
Der Schmerz, der Leid ist so groß, dass man nicht Worte dafür findet oder dass man nicht offen darüber reden und sprechen kann. Deswegen habe ich mich erst übers Internet schlau gemacht, habe recherchiert, habe meinen Nachnamen nachgeschlagen und erst im Anschluss hatte ich ein einmaliges Gespräch mit meiner Großmutter. Und es war nicht einfach, darüber zu sprechen. Es herrschte Stille, wir haben Tränen vergossen und das blieb auch dann dabei.
Özlem Genç ist die Enkelin von Mevlüde Genç. Mevlüde war Mutter, Tante und Großmutter der ermordeten Frauen und Mädchen aus Solingen. Eine Frau aus der türkischen Provinz, die ihrem Ehemann, einem Gastarbeiter, im Jahr 1973 nach Deutschland hinterhergezogen war. Trotz des Verbrechens, das ihr und ihrer Familie widerfahren ist, hat sich die gläubige Muslima für Aussöhnung und Frieden eingesetzt und die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Für ihr Engagement erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande. Im vergangenen Herbst ist Mevlüde Genç mit 79 Jahren gestorben. Ihre Enkelin will ihr Andenken nun aufrechterhalten.
Sie ist mein Vorbild. Schon seit meiner Kindheit habe ich sie als nicht nur meine Vorbildin, als meine Heldin gesehen. Und später wurde mir dann ihre Rolle in der Gesellschaft auch bewusst. Ich bin dankbar, dass ich bei ihr aufgewachsen bin, mit ihr zusammen gewohnt und gelebt habe und die Werte ganz nah vermittelt bekommen habe.
Auch in Solingen geht es in diesen Tagen darum, die Erinnerung an den Anschlag zu bewahren. Sie ist eng verknüpft mit der dortigen Jugendhilfewerkstatt, die unabhängig von der Stadt bereits ein Jahr nach dem Anschlag ein Mahnmal in Solingen errichtet hat. Winfried Borowski leitet die Jugendhilfewerkstatt. Er will den Jugendlichen bei sich, aber auch Schulklassen, die zu Besuch kommen, von dem Anschlag erzählen. Das sei nicht immer leicht. Zum einen, weil die Konzentrationsfähigkeit zunehmend nachlasse und zum anderen, weil...
Man konnte eigentlich davon ausgehen, bis vor 10 oder 8 Jahren, die Jugendlichen, die hier hinkamen, kannten den Nationalsozialismus aus der Schule. Also wurden damit auch betraut. Inzwischen ist das nicht mehr so. Wir haben tatsächlich Jugendliche im Alter von 15, 16, die den Nationalsozialismus noch nie was von gehört haben. Wir steuern auf so eine gefährliche geschichtliche Distanz zu, wo bestimmte Dinge auch gar nicht mehr so wichtig genommen werden, die aber, wenn man von unserem Demokratieverständnis ausgeht, absolut elementar sind für uns.
In Düsseldorf hatte knapp die Hälfte der Kinder vor der Veranstaltung noch nie von dem Brandanschlag gehört. Adenisa hat bei Instagram zum ersten Mal von Solingen erfahren, als sie sich nach dem rassistischen Attentat in Hanau genauer mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Sie und ihre Freundinnen können selbst viele Geschichten erzählen, in denen sie Rassismus erfahren haben. Emanuela Akpo erinnert sich an einen Vorfall in ihrer früheren Schule.
Wo halt ich die Minderheit war, also bei mir in der Stufe gab es nur eine schwarze Person. Und ich war halt diese schwarze Person und ich wurde auch angegriffen mit einer Schere und einem Füller am Arm. Mitten im Unterricht, das haben auch alle gesehen. Aber am Ende des Tages wurde gegen diese Person, ist nicht vorgegangen worden. Und ich wurde am Ende des Tages suspendiert und es ist für mich immer noch schockierend, wenn ich mich daran erinnere.
Die Freundinnen erzählen, dass sie an manchen Tagen Angst haben, aus dem Haus zu gehen. Deshalb hat der heutige Aktionstag sie zwar aufgewühlt, aber auch Hoffnung gemacht, dass mehr gegen Rassismus passiert. Wenngleich Adenisa nicht glaubt, dass er jemals ganz gebrochen werden kann.
Am Montag jährt sich der tödliche Brandanschlag von Solingen zum 30. Mal. Felicitas Böselager berichtete. Das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.